Wir werden jetzt anfangen mit dem Kapitel Minsk. In Minsk leben heute etwa 25.000 Juden. Wir trafen unter anderem diese zwei Männer, die eigentlich in einem realen Leben sich leider nicht viel zu sagen haben. Sie sagen selbst, wir sind Freunde in der Tragödie, aber Feinde im realen Leben. Beide waren übrigens im Konzentrationslager Hessenthal unter anderem. In ganz Weißrussland leben etwa 50.000 Juden, aber die Angaben gehen ziemlich auseinander. Den offiziellen Statistiken zufolge sind das nur 14.000 Juden. Also es ist ziemlich problematisch auch festzustellen, wie viele Juden in einzelnen Ländern, osteuropäischen Ländern leben, weil viele führen weiterhin noch ihre unsichtbare Existenz. Der Tag, auf den Naum Arkadjewitsch Heifetz sich schon seit 3 Wochen freut, beginnt gut. Kurz vor 6 Uhr steht er auf, wäscht und rasiert sich, zieht eine graue Hose und ein gestreiftes Hemd an und setzt sich an den Küchentisch. Wie jeden Morgen isst er einen mageren Quark mit Marmelade und trinkt einen schwarzen Tee, den er aus dem gestern schon benutzten Teebeutel aufbrüht. Nach dem Frühstück holt er aus dem Kühlschrank eine Flasche mit Suppe und packt sie sorgfältig in eine Plastiktüte. Ein letzter Blick auf die Wanduhr, dann sagt er in einem Ton, der keine Widerrede duldet: Wir sollten gehen. Eilig verlassen wir die gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung im 6. Stock des Hochhauses in der Puschkinskaja in Minsk. Im Aufzug riecht es durchdringend nach Hundeurin. Eine ältere Frau steht mit ihrem schwarzen Spitz vor dem Haus und mustert uns misstrauisch. Als wir sie grüßen, wendet sie sofort ihren Blick ab. Das ist hier nicht üblich, erklärte uns gestern Naumtochter Natascha, bevor sie auf die Datscha fuhr. Wir leben hier ziemlich anonym. 7 Uhr früh. Das fahle Licht der Morgendämmerung breitet sich über die schlafende Stadt aus. Naum, die rechts, hastet mit großen Schritten über die fast menschenleere Straße, seine hagere Gestalt leicht nach vorne gebeugt, in der rechten Hand die Plastiktüte mit der weißlich trüben Hühnersuppe, die Natascha gestern gekocht hat. Nur nicht zu spät kommen. Unpünktlichkeit kann der 90-Jährige auf den Tod nicht ausstehen. Vor dem Zweiten Weltkrieg, als Minsk schon die Hauptstadt der Weißrussischen Sowjetrepublik war, hatte er sich einer strengen Arbeitsdisziplin unterworfen. Wenn jemand ohne Grund fehlte oder mit einer Verspätung von mehr als 20 Minuten in die Arbeit kam, musste er mit einem Jahr Gefängnis rechnen. Für ihn war das kein Problem. Ich war schon immer ein disziplinierter Mensch, sagt er und beschleunigt seinen Schritt. Schon in der Schulzeit hat Naum 2 Grundregeln beherzigen gelernt: sich anzupassen und die Obrigkeit zu achten. In den Klassenzimmer der Weißrussischen Sowjetrepublik hing damals das Porträt des sowjetischen Partei- und Staatsführers Josef Stalin. Die Juden machten 42% der Minsker Stadtbevölkerung aus. Die Vorkriegszeit war im sowjetischen Teil Weißrusslands von der widersprüchlichen Nationalitätenpolitik Stalins geprägt. Entsprechend der Doktrin sozialistisch im Inhalt, nationalistisch in der Form, sollte eine neue jüdische Kultur in jiddischer Sprache entstehen. Die weißrussische Hauptstadt entwickelte sich zu einer Hochburg des säkularen jüdischen Lebens. Aus allen Ecken der Sowjetunion strömten nach Minsk jüdische Lehrer und Kulturschaffende. Auf dem Bahnhofsgebäude begrüßte sie ein Schild, auf dem der Name der Stadt in 4 Staatssprachen zu lesen war: Weißrussisch, Russisch, Polnisch und Jiddisch. In den Kinos liefen Filme mit jiddischen Untertiteln, das weißrussische staatliche jüdische Theater präsentierte Werke jüdischer Autoren, die mit naiver Inbrunst das Sowjetregime glorifizierten. Wenn jemand eine Briefadresse in Jiddisch schrieb, fügten Postbeamte automatisch eine Übersetzung dazu. Juden konnten an den Universitäten studieren, in einer relativ hohen Zahl waren sie auch in den Staats- und Parteiorganen vertreten. Parallel dazu verlief die Weißrussifizierung des Landes. Die neue Nationalitätenpolitik hatte aber auch eine andere Seite. Ein Großteil der Synagogen, religiösen Institutionen und Schulen mussten schließen, die meisten Rabbiner und religiöse Anführer wurden vertrieben. Sie gelten als reaktionär. Mitte der 30er Jahre kam dann die große Kehrtwende in Stalins Nationalitätenpolitik. Russisch stieg zur zentralen Sprache auf, die Russen erhielten im Bund der Sowjetstaaten den Status als führende Nation. Ein großer Teil der weißrussischen, jüdischen und polnischen kulturellen und politischen Elite fiel dem stalinistischen Terror gegen bourgeoise Nationalisten zum Opfer. Insgesamt verloren in Weißrussland 500.000 Menschen ihr Leben, ein Zehntel der damaligen Gesamtbevölkerung. Naum bekam von all dem kaum etwas mit. Die Politik interessierte ihn nicht, in die Synagoge ging er nur selten. Viel lieber saß er im jüdischen Theater oder las Gedichte. Die Zeit unmittelbar vor dem deutschen Einmarsch bezeichnet er als die schönste seines Lebens. Er hatte gerade seine Ausbildung als Werbegrafiker abgeschlossen, war jung und verliebt. Galina hatte dunkle Augen und lange Haare und wollte Ärztin werden. Der Krieg kam ohne Vorwarnung und nahm ihm am Ende alles, was er liebte. Seine Mutter, seine beiden Schwestern, fast alle Freunde und Verwandte. Nur er und sein Vater überlebten. Galina hatte einen anderen Mann geheiratet, weil sie dachte, er sei tot. Der Krieg veränderte ihn. Er spiegelt sich in seinem traurigen Blick auf seinem öfters ernsten Gesicht. Es gab Zeiten, da war er nur vom Tod umgeben. Überall und zu jeder Stunde lauerte er auf ihn. Vielleicht hängt er deshalb so am Leben. Seinen 100. Geburtstag wolle er in einem schönen Restaurant feiern, erwähnt er einmal beiläufig, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, 100 Jahre alt und mehr zu werden. Dafür geht er jeden Tag 5 Kilometer zu Fuß, ernährt sich gesund, raucht nicht und trinkt keinen Alkohol. Das Einzige, was lange Jahre seine Lebenskraft zusetzte, waren die schlaflosen Nächte. Die bekämpft er jetzt mit kleinen Wunderpillen von israelischen Verwandten. Bevor er sie hatte, lag er Nacht für Nacht wach und all die Bilder, die er am liebsten ausgelöscht hätte, zogen unablässig an seinem inneren Auge vorbei. Wie dieses. 28. Juli 1942. Naum Arbeitskommando darf endlich ins Ghetto zurückkehren. Er hat ein ungutes Gefühl. Die Straßen sind leer, auf dem Boden sind überall Blutspuren zu sehen. Im Bett, wo vor 4 Tagen noch seine Mutter und sein 4-jähriger Neffe lagen, findet er nur eine Blutlache. Während seiner Abwesenheit hatten deutsche SS-Männer und Polizisten zusammen mit ihren ukrainischen und litauischen Helfern 3000 Ghettobewohner erschossen. Es war der größte Pogrom in der Geschichte des Minsker Ghettos. Erschießungen gab es regelmäßig. Wer nicht durch eine Kugel ums Leben kam, starb an Hunger, Krankheiten oder erstickte in einem Gaswagen. Naum hatte Glück. Im Juli 1943, 3 Monate vor der endgültigen Räumung des Ghettos, saß er mit 2000 jüdischen Männern in einem Zug, der Richtung Westen fuhr. Es sollte der einzige Transport sein, das jemals das Minsker Ghetto verließ. Nach Zwischenstationen in Lublin und Auschwitz sowie Zwangsarbeit in mehreren Konzentrationslagern, darunter das KZ Hessenthal, befreiten ihn amerikanische Soldaten am 30. April 1945 auf den Todesmarsch aus Dachau Richtung Tirol. Nur 13 Männer aus dem Minsker Transport waren noch am Leben. Heute sind es nur noch zwei, er und Leonid Rubinstein.
Der Trolleybus kommt pünktlich. Es ist ein Sonntagmorgen im Juni. Bis auf ein paar Frühaufsteher und Hundehalter, die vor der Kulisse der mächtigen Plattenbausiedlungen und breiten Prospekte wie Fliegen auf einer überdimensionalen Bühne wirken, sind die Straßen leer. Die Fahrt nach Mali-Trostenetz dauert nicht lange. Schon aus weiter Ferne sieht man auf beiden Seiten lange Menschenschlangen. Eine junge, sonnengebräunte Polizistin im engen Rock, ihre Augen sind hinter einer Sonnenbrille verborgen, führt bei Frauen schweigend Leibesvisitationen durch. Ihr Kollege nimmt sich die männlichen Besucher vor. Hinter ihnen steht eine professorische Bühne, daneben erstreckt sich eine wilde, von Waldstücken gesäumte Wiese. 10 junge Soldaten üben dort Salutschießen. Männer in Zivil durchsuchen mit Hunden das Gelände. Außer einem Obelisken an der Autobahn Richtung Moskau, der an die Ermordung friedlicher Zivilisten, Partisanen und Kriegsgefangener erinnerte, wies jahrzehntelang nichts darauf hin, dass sich auf diesem weitläufigen Gelände, 11 Kilometer südöstlich vom Stadtzentrum, einst die größte Vernichtungsstätte des Naziregimes auf ehemaligem sowjetischem Gebiet befand. Die Bewohner der Wohnsiedlung auf der gegenüberliegenden Straßenseite feierten hier sonntags, grillten ihren Braten und führten ihre Hunde aus. Zwischen 1942 und 1944 ermordeten deutsche SS-Männer und Polizisten zusammen mit ihren Helfern in den Wäldern um das Dorf Mali-Trostenetz mindestens 60.000 Menschen. Weißrussische Historiker sprechen sogar von 200.000 Opfern. Die meisten von ihnen waren Juden. Die Tribüne ist voll. Auch eine Schulklasse ist gekommen. In ihren Schuluniformen mit den langen, zu Schnecken über den Ohren gewickelten Zöpfen und den weißen Schleifen erinnern die Mädchen an Postkartenmotive aus der alten Sowjetzeit. Mehr als eine Stunde vergeht, ohne dass etwas geschieht. Einem der Mädchen wird in der prallen Sonne schlecht, es muss sich übergeben und wird weggeführt. In der ersten Reihe, direkt gegenüber der Bühne, sitzen Kriegsveteranen. Ihre Uniformbrüste sind mit Orden bedeckt, weiter rechts Mitglieder der jüdischen Gemeinden und ehemalige Zwangsarbeiter, unter ihnen Leonid Rubinstein. Naum sehen wir nirgendwo. Auf einer Wiese hinter den Polizeiabsperrungen, vielleicht 50 Meter von der Bühne entfernt, wartet eine große Menge Menschen. Polizeiwagen und Busse versperren ihnen die Sicht. Trotzdem schwenken manche von ihnen begeistert rot-grüne weißrussische Fahnen. Bestellte Zaungäste, kommentiert das sarkastisch ein deutscher Besucher neben uns. Endlich geschieht etwas. Eine Autokolonne wirbelt Staub auf. Aus Lautsprechern erschallt ein grelles "Und jetzt kommt der Präsident der Republik Belarus, Alexander Lukaschenko!" Es hört sich wirklich an, als würde ein Boxweltmeister die Bühne betreten. Alle springen hoch. Jeder will den Mann sehen, den westliche Medien den letzten Diktator Europas nennen. Umringt von seinen Bodyguards betritt Lukaschenko die Bühne, gefolgt von einem kleinen Jungen im schwarzen Anzug. Der Präsident nimmt seinen 10-jährigen unehelichen Sohn Kolja fast überall hin mit. Darüber kursiert in Minsk schon der Witz, dass Lukaschenko ihn nach nordkoreanischem Vorbild zu seinem Nachfolger erzieht. Für einen Diktator hat der weißrussische Präsident ein studierter Landwirt und zur Sowjetzeit Direktor einer sozialistischen Sowjose eine überraschend dünne Stimme. Seine Ansprache hält er auf Russisch, das im Alltag 2/3 der weißrussischen Bevölkerung sprechen. Sprache ist in Weißrussland ein politisches Statement. Wer in der Öffentlichkeit Weißrussisch redet, gibt zu erkennen, dass er sich für die nationale Wiedergeburt engagiert. Eines der Hauptanliegen der Opposition und für die Unabhängigkeit von Moskau. Lukaschenko verkündet den Bau einer großen Gedenkstätte, erzählt vom Krieg, macht mehrere Anspielungen auf die Ukraine und zählt die Opfergruppen von Trostenetz auf. Kriegsgefangene Rodamisten, Zivilisten, Partisanen, Sinti und Roma. Erst an letzter Stelle erwähnt er Juden, die Mehrzahl der Opfer dieser Mordstätte. Laut kritisieren wagt ihn dafür niemand. Ein stimmgewaltiger Frauenchor setzt den Schlussakkord, die Soldaten schießen eine Salve in die Luft. Die Veranstaltung ist beendet. Bevor der Präsident in seine schwarze Limousine steigt, geht er, begleitet von Kameraleuten der Fernsehsender, auf Kriegsveteranen zu und schüttelt mehrere Hände. Für jüdische Überlebende hat er keinen Blick. Lukaschenko, ruft Leonid Rubinstein, den Mund zu einer verächtlichen Grimasse verzogen. Wie konnte er bloß alte Menschen so lange auf sich warten lassen? Ich hasse ihn dafür, bricht es aus dem 87-jährigen Mann heraus. Am späten Nachmittag sitzen wir mit ihm und Naomi im Garten der Internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte in Minsk. Die Sonne sinkt langsam am Horizont, es ist immer noch sehr warm. Wir sprechen über den heutigen Tag. Ich sah nichts, hörte kein Wort und musste 3 Stunden ohne Wasser in der prallen Sonne stehen, berichtet Naum. Jetzt erst erfahren wir, dass er und einige weitere Überlebende hinter der Polizeiabsperrung aufgehalten worden waren. Der 90-Jährige gibt sich Mühe zu verbergen, wie gekränkt er ist. Leonid, der als Vorstandsmitglied des Opferverbandes der jüdischen Ghettoüberlebenden einen Tribünenplatz hatte, kann sich aber kaum beruhigen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen, schimpft er. Naum will aber sein Mitleid nicht. Ihm gefällt es nicht, dass Leonid so unbekümmert redet, noch dazu vor uns. Die beiden sind nur selten einer Meinung. Also wechseln wir das Thema und sprechen über das Überleben im Krieg. Ich lebe, weil ich früher fest an Stalin glaubte, beginnt Leonid und wird sofort von Naum unterbrochen. Das war doch Schicksal. Ich lebe, weil mich keine Kugel traf. Leonid lässt seine Worte unkommentiert. Will er uns doch darüber erzählen, wie aus seinem Traum von Stalin ein Albtraum wurde? Anfang 1945. Er erholte sich im befreiten Konzentrationslager Dachau gerade von einer Typhuserkrankung, sprach ihn ein US-Soldat an. Als er erfuhr, dass Leonid ein Jude aus Weißrussland ist, warnte er ihn: Geh in die USA oder nach Palästina, bloß nicht zurück in dein Land. Sie werden dich als Verräter verhaften. Leonid schaute ihn zornig an. Nach all dem, was er erlitten hatte, sollte ihn jemand für einen Verräter halten? Wie sehr er sich täuschte, musste er bald merken. Die Amerikaner brachten ihn mit vielen anderen sowjetischen Dachau-Überlebenden nach Linz und übergaben alle den Sowjets. Das Dokument, das belegte, dass Leonid in Dachau und davor in anderen Lagern war, nahm man ihm weg. Dann begannen die Verhöre. Wer bist du? Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Er lebte wieder hinter einer Absperrung. Tagsüber lief die politische Umschulung. Man kann alles verlieren, die Braut, die Mutter. Erinnere dich aber stets, dass auf dich dein Vaterland wartet, hieß es in dem Lied, das sie immer wieder singen mussten. Leonid verstand nicht, wenn das Vaterland auf ihn wartete, warum hielt man ihn dann gefangen? Später brachte man ihn in ein Dorf bei Lemberg. Die letzte Überprüfung, hieß es. Dann könne jeder nach Hause fahren. Mitten in der Nacht rissen 3 finstere Gestalten Leonid aus dem Schlaf und zerrten ihn in einen Verhörraum. »Na, Rubinstein, beenden wir das Theater. Sag endlich die Wahrheit«, brüllten ihn die Mitarbeiter des militärischen Nachrichtendienstes an. Sie behaupteten, sie hätten ein Dokument, das beweise, dass er für den Feind gearbeitet hat und durch sein Verschulden sogar Menschen ums Leben gekommen seien. Leonid starrte die Männer an und brachte kein Wort über die Lippen. Er, ein Kollaborateur der Deutschen, das alles konnte doch nur ein riesiges Missverständnis sein. Wo hast du deine Papiere? Warum sonst bist du am Leben? Die Deutschen haben doch alle Juden umgebracht, schrie einer und schlug ihm ins Gesicht. Sein Mund war voller Blut, die Vorderzähne lagen auf der Zunge. Die Demütigung trieb dem 17-Jährigen Tränen in die Augen, schmerzte mehr noch als die körperliche Verletzung. Bei Faschisten wusste ich wenigstens, dass es Faschisten sind. Dort aber schlugen mich unsere Leute. Ich begriff, wie dumm ich gewesen war, sagt Leonid. Er teilte das Schicksal vieler sowjetischer Kriegsgefangener, ehemaliger KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter, die in der Nachkriegszeit oft als Vaterlandsverräter oder Deserteure verfolgt wurden. Man warf ihnen vor, für die Deutschen gearbeitet zu haben, während Soldaten und Partisanen im Kampf ihr Leben riskiert hatten. Nach dem Krieg entschied sich Leonid, Zahntechniker zu werden. Ich war nicht zufrieden mit meinen Ersatzzähnen und wollte mir unbedingt neue basteln, lacht er und enthüllt dabei ein perfektes Gebiss. Die gängige Meinung über die Judenfreundlichkeit der Weißrussen teilt der 87-jährige Leonid nicht. Vor ein paar Jahren schändeten Unbekannte das Grab seines Sohnes. Tod den Juden, sprühten sie auf die Grabplatte, auf der der Nachname Rubinstein eingraviert ist. Das sind doch Einzelfälle, beschwichtigt Naum und erzählt begeistert von der jüdischen Tradition der Stadt, vom jüdischen Theater und darüber, dass Jiddisch hier einst eine Staatssprache war. Das war doch alles vor dem Krieg, wir reden von heute, wirft ihm Leonid ungehalten vor. Sei froh, dass unser Präsident keine Faschisten und Antisemiten duldet, entgegnet Naum und verweist auf die Ukraine. Zwangsläufig reden sie jetzt wieder über Politik. Leonid erzählt, dass er mit dem Kiewer Maidan sympathisierte und lobt die jungen Ukrainer, die das korrupte Janukowitsch-System stürzten. Weißrussland hingegen stehe vor großen Problemen. Den Rentnern gehe es immer schlechter, die Staatsschulden wüchsen. Naum schüttelt verärgert den Kopf. Mit Werten wie Freiheit oder Demokratie kann er nicht viel anfangen. Er hat sie nie leben dürfen. Ein Vierteljahrhundert nach dem Zerfall der Sowjetunion empfindet der 90-Jährige sich immer noch als einen Sowjetmenschen. Von Lukaschenko erhofft er sich vor allem Frieden. Dafür ist er bereit, ein bescheidenes Leben zu führen und sich unterzuordnen. Mit versteinertem Gesichtsausdruck wirft er einen Blick auf Leonid, steht auf und geht. So hatte sich Naum diesen Tag nicht vorgestellt.